So Leute, was nehmen wir raus aus dieser Folge? Was schneiden wir raus, Kim? Gibt's was, für das du dich jetzt schon schämst?
Ja, irgendwie bin ich mit meiner Adventsdeko hier komplett eskaliert. Ne? Du hast eigentlich von was ganz anderem gesprochen. Auf einmal war ich bei Adventsdeko und hab dir meine Wichtelhäuschen gezeigt.
Es ging auf was das war, weil du so stolz darauf warst. Das war auch, irgendwie war es auch ein bisschen süß. Ja,
hatte aber auch
Topic, aber irgendwie auch sehr süß.
Ja.
Gleichzeitig, wenn wir schon bei Themen sind, bei denen wir aus Versehen eskaliert sind, meine ganzen Tiraden und Lobhudeleien auf Promi Big Brother könnte man vielleicht auch noch ein bisschen...
Genau, weil es ja auch in dieser Folge gar nicht um Big Brother geht, sondern es geht um Diabetes und Pubertät.
Ja, aber irgendwie so ein bisschen, also es, aber zumindest Diabetes hat auch ein bisschen was
mit Fängst schon wieder an zu labern.
Was da die Verbindung ist, das hört ihr auf jeden Fall gleich im Podcast, falls wir es nicht rausgeschnitten haben. Wir sprechen heute über Diabetes und Pubertät, Kim hat es schon gesagt, wir haben auch wieder eine Expertin da.
Die liebe Dr. Katja Scharf. Sie hat Bücher geschrieben, sie arbeitet als Ärztin und als Coaching. Ihr ganzes Leben dreht sich eigentlich um das Thema Diabetes. Wir reden mit ihr darüber, wie das funktionieren kann als Elternteil und auch wie Kinder reagieren können, wenn sie zum Beispiel in der Schule darauf angesprochen sind, dass doch Typ 1 Diabetes eine geile Diagnose ist, weil man kann ganz viel essen und bleibt immer dünn. Wie soll man da reagieren? Darüber reden wir mit ihr. Sie war echt spitzenmäßig, sie war super.
Und wir waren wie immer
zum Mittel.
Typfrage, dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck.
Hallo alle und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Typfrage, der Podcast. Mein Name ist Freddy Schürheck, Typ 1 Diabetikerin und diagnostiziert im Alter von, ich glaube, 29. Muss man heute dazu sagen für diese Folge.
Ich heiße Kim Stoppert und ich habe Typ 2 Diabetes und bin schon diagnostiziert worden in meinem Fall mit Anfang 30. 33 war ich, glaube ich, im selben Jahr wie Freddy. So.
Das heißt, wir sind beide ganz kurz und knapp raus gewesen aus der Pubertät.
Ja, ein bisschen
Pubertät klar. Und Diabetes sprechen wir heute drüber, genau, in der Folge. Erstmal gucken wir natürlich wieder, wie war eigentlich unsere Woche? Kimi, hast du deine Hausaufgabe gemacht? Hast du mal reingeguckt bei Promi Big Brother? Ist das was für dich, diese Sendung?
Nein, aber das hätte ich dir auch ohne reingucken sagen können. Ich habe wieder reingeguckt, weil ich jetzt schon weiß, es ist nicht für mich. Das Einzige, was ich an Trash-TV schaue, und zwar leidenschaftlich gerne, ist der Kosmos à la Kardashian-Serie. Den gucke ich ja jetzt durch. Mache das auch jetzt so ein bisschen im Mutterschutz. Immer wenn ich so, weißt du, so Babyfläschchen desinfiziere, irgendwelche, hier guck mal, irgendwelche Adventsbasteleien fürs Wichteldorf der kleinen Tochter mache.
Kim hält gerade ein kleines Haus in die Kamera, das aussieht wie ein Pilz. Richtig. Mit einem roten Dach mit weißen Flecken.
Genau, das Süß. Ist noch vom Wochenende übrig geblieben, das steht jetzt bei uns, der Rest vom Dorf Schön. Steht jetzt bei uns auf der Fensterbank, weil wir haben ja jetzt jetzt ist ja Advent hier. Hier ist Advent befohlen. Und ich, wie gesagt, ich bin im Mutterschutz. Ich kann mich aber kaum mehr bewegen. Deshalb rückt jetzt auch immer mal wieder Verstärkung durch die Familie an. Das heißt, am Donnerstag kommt die erste Oma. Meine Schwiegermutter kommt.
Und also, sie hat kommen wir denn jetzt von Big Brother eigentlich?
Ach so,
Kardashian, zum Basteln zu deiner Oma, Kim. Da musst du uns jetzt kurz nochmal mitnehmen.
Entschuldigung, ich habe einfach weitergeredet. Ich wollte eigentlich über was anderes reden. Und, ja, nee, jetzt erzähl mir noch mal. Dann
endlich mal nicht über Diabetes reden, das finde ich ja auch
springen
gut.
Springen wir zurück. Also, Big Brother ist nichts für mich, aber ich gucke, während ich andere Dinge tue, werde ich hier immer schön die Kardashians verfolgen. Aber nein, Big Brother ist nichts für mich. Geht's denn in irgendeiner Form um Big Brother Diabetes? Ist da einer bei?
Jetzt muss ich erstmal einmal kurz noch zurückspringen. Also die Kardashians übrigens, da haben wir ja zumindest einen kleinen Diabetesbezug. Kim und ich vermuten, dass da Diabetes immer mal wieder ein Thema ist. Da werden wir irgendwann mal eine Special-Folge zu machen. Wir sind gerade noch am Verschwörungstheorien erarbeiten, bis wir das hier wirklich raushauen können. Und natürlich muss Kim auch dann hier in den Podcast kommen, aber das ist ein anderes Thema. So, kurz zu Big Brother. Wir haben ja hier im Podcast schon den Bachelor von, ich glaube, es war 2019 zu Gast gehabt, der im gleichen Jahr ja auch bei Promi Big Brother mitgemacht hat, Daniel Völz, der Typ 1 Diabetiker ist. Und das ist jetzt nochmal spannend, in die Folge könnt ihr nochmal reinhören, die Folge heißt Diabetes und Fernsehen. Da hat er uns ja erzählt, wie wurde damals mit Diabetes umgegangen bei Promi Big Brother. Weißt du das noch, Kim?
Ja, man hat es natürlich nicht mitgekriegt. Er hatte sein eigenes Diabetes-Watch-Team, die ihn immer beobachtet haben. Und wenn das so hätte gewesen sein sollen, dass er so ein bisschen Schwachsinn erzählt und man ihm vielleicht den Unterzucker anmerkt, hätte er direkt rausgewunken werden sollen. Und sie haben ihn auch einmal rausgewunken, aber das lag daran, dass er einfach Blödsinn erzählt hat, weil er einfach so ein bisschen Bullshit gelabert hat. Einfach, weil er Bock drauf hatte, nicht weil er unterzuckert war.
Nee, Das hat er auch erzählt, das war so geil. Ja, nee, da habe ich einfach nur erzählt. Aber die dachten sich, das ist so viel Quatsch, der muss gerade unterzuckern. Ja, und er hatte einen Sensor am Arm auch und deswegen konnten die von draußen ihn dann eben tracken. Aber er durfte ja eben kein Handy mit reinnehmen, um selbst seine Sensorwerte zu sehen. Und er hat uns ja auch erzählt, wie es mit dem Essen abgelaufen ist. Weil bei Big Brother ist das ja immer so, dass die auch auf Essensentzug immer wieder gesetzt werden. Und dann geht man halt im Pennymarkt und dann gibt es eine Woche lang nur Toast mit Ketchup. Und er war aber der Einzige, der heimlich dann in dem Interviewraum, wo die manchmal alleine sitzen, um zu erzählen, was den Tag über passiert ist oder wen sie jetzt alles blöd finden oder so. Da hat der dann immer Crew-Catering bekommen und durfte essen. Und du weißt auch noch, was er dann gesagt hat, wie unangenehm das war, als er rauskam dann immer.
Ja. Er hat nämlich gesagt, die anderen hatten ihm extra was aufbewahrt und wollten immer, dass er dann wenigstens eine Banane isst. Und er war aber voll gefressen. Ja.
Und vor allem hier noch nicht mal eine ganze Banane, sondern so, hier Daniel, hier ist dein Viertel Banane, haben wir extra aufgehoben. Und er dann immer so ganz gütig so, danke, ich macht ihr mal lieber. Und alle fanden ihn dann nett, weil natürlich alle dachten, oh, voll lieb, der gibt uns immer sein Essen. Und er durfte halt nicht sagen, dass auch. Naja, also das hört ihr alles nochmal in der Podcast-Folge. Und jetzt gerade finde ich es halt so spannend, wo Promi Big Brother wieder läuft, zu beobachten, wie es jetzt ist, weil jetzt ist Big Brother so angelegt, jetzt würdest du da nicht mehr mit Diabetes, ohne dass es Thema ist, glaube ich, oder ohne dass man es thematisieren muss, durchkommen. Weil es gibt jetzt bei Big Brother einen 24-Stunden-Livestream. Das heißt, du siehst die Leute wirklich 24 Stunden lang, kannst du sie beobachten. Und ich glaube, man würde das merken, wenn auf einmal ein Kandidat alle 2 Stunden von Big Brother ins Sprechzimmer gerufen wird, wie es bei ihm ja damals dann der Fall gewesen sein muss.
Ach krass, weil ich kann mich daran erinnern, als die allererste Big Brother-Staffel lief, da war ich ja noch weit in der Schule, da hatten die mal so eine politische Diskussion darüber und die Produktionsfirma musste dann tatsächlich eine Pause von den Kameras für die Kandidaten einführen. Weil da gab es nämlich auch, glaube ich, einen extra Fernsehsender, der das die ganze Zeit übertragen hat. Und die mussten dann aber diesen Fernsehsender kurz schließen immer für eine gewisse Zeit. Da gab es dann so ein Blackout-Ding. Das weiß ich noch. Aber krass, dass sie es jetzt wieder machen.
Aber hier, also ich glaube, die ziehen 24 Stunden durch. Weil ich habe natürlich, also du kennst mich natürlich als großer Trash-TV-Fan. Für mich ist das ja Gold jetzt, ne? Also ich liebe das total. Ich wollte mir eigentlich jetzt auch 2 Wochen freinehmen, damit ich 2 Wochen oh Gott, 24 Stunden am Tag Big Brother gucken kann.
Nein.
Ich habe auch gestern vorm Schlafengehen habe ich nochmal reingeguckt, da war es dann so ein bisschen spannend irgendwie mal, weil alle dann auch ein bisschen müde waren und natürlich ein bisschen hungrig, weil die ernähren sich, die sind auf Haferdiät. Bei denen gibt's immer nur Hafer jetzt. Die ziehen das durch, worüber wir hier ja auch schon oft gesprochen haben, wie gut ist eigentlich so eine Haferdiät oder so. Die kriegen jeden Tag einfach nur Hafer, können sich durch Spiele dann nochmal was irgendwie dazu verdienen an
eine Blaubeere.
Nahrungsmitteln. Genau. Wunderbar. Oder so einen kleinen Schuss Milch, damit es besser flutscht irgendwie mit den Haferflocken.
Boah, das muss aber echt ein Problem sein. Da gibt es bestimmt Leute, die da hafermäßig, verdauungsmäßig, wo wir wieder bei unserem Lieblingsthema waren, Probleme bekommen.
Ja, da bin ich auch gespannt. Noch ist ja, gibt es ja keine Kameras auf den Toiletten bei denen. Also es hat zumindest noch keiner thematisiert. Zumindest habe ich es noch nicht gesehen, dass die Toilettenfrage aufgemacht wurde. Aber eigentlich bei so Reality-Shows, auch beim Dschungelcamp oder so, irgendwann kommt ja immer so, oh nein, konntet ihr eigentlich schon? Ich weiß gar nicht. Und irgendwie, meine Verdauung funktioniert hier gar nicht so. Ich werde das auf jeden Fall für euch beobachten. Guck, jetzt habe ich ja auch wirklich einen Grund, 24 Stunden am Tag das zu schauen. Das ist jetzt ja hier investigative Arbeit für unseren Podcast. Mhm. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich denke da gerade viel an unser Gespräch mit dem Daniel Völz und bin gespannt, was ich noch alles so entdecken kann beim Big Brother. Oh, so, was war eigentlich das war eigentlich das Thema dieser Folge.
Wir wollten heute über Diabetes und Pubertät sprechen. Ist ja tatsächlich für Menschen mit Typ-2-Diabetes eher eine ungewöhnliche Diagnose so früh. Kommt aber tatsächlich jetzt häufiger vor. Das hatten wir jetzt auch schon immer mal wieder. Ich habe mal nachgeguckt, wie viel häufiger es vorkommt. Das RKI hat da in den letzten Jahrzehnten quasi Jugendliche beobachtet. 2014 bis 2020 haben sich die Daten angeguckt und jedes Jahr erkranken in diesem Zeitraum in Deutschland 160 Kinder und Jugendliche im Alter von 11 bis 17 Jahren. Vor allen Dingen Jungs sind darunter und die Inzidenz ist damit für Typ-2-Diabetes in diesem Beobachtungszeitraum bei Jugendlichen angestiegen.
Na, Haben wir neulich auch lange drüber gesprochen, bei uns morgens in Heinz Live über das Thema und warum das eben so sein könnte. Und das wird ja immer noch natürlich auch einfach erforscht, woran kann es liegen, dass immer mehr junge Menschen Diabetes bekommen. Das hat wohl was tatsächlich auch mit Umwelteinflüssen zu tun. Das hat natürlich auch wohl scheinbar was mit Lifestyle und mit Lebensmittelentwicklung und sowas alles zu tun. Genetische Veranlagung spielt auch immer rein, aber warum es dann jetzt eben mehr werden, da ist man gerade noch am gucken, welche Umwelteinflüsse das alles so sein könnten.
Man muss aber auch sagen, dass natürlich 90% der Diabetes-Diagnosen im Jugendalter immer noch Typ-1-Diagnosen sind und damit die Insulinpflicht.
Wir haben uns mal natürlich auch ein bisschen angeguckt, wie geht man dann eben um mit Diabetes im jugendlichen Alter. Tatsächlich war es so vor 40 bis 50 Jahren, war es noch technisch einfach nicht so möglich, die optimale Stoffwechseleinstellung hinzubekommen mit Diabetes. Deswegen Jugendliche vor 40, 50 Jahren tatsächlich ein bisschen verspätete einsetzende Pubertät hatten. Weil die Pubertät fängt quasi im Kopf an. Als erstes überlegt das Hirn, ist mein Körper eigentlich bereit jetzt für diese ganzen hormonellen und körperlichen Veränderungen? Und wenn der Stoffwechsel eben noch nicht so gut eingestellt ist, dann sagt der Kopf erstmal, ach so, nee, dann warte ich noch ein bisschen mit der Pubertät. Weswegen es früher eben so war, dass Mädchen und Jungs mit Diabetes ein bisschen später mit der Pubertät gestartet sind. Heute ist es natürlich anders. Heute hat man ja eine doch sehr gute Stoffwechseleinstellung aufgrund der technischen Möglichkeiten. Und da ist das eigentlich alterstechnisch genauso wie bei Mädchen und Jungs ohne Diabetes.
Hast du dir mal vorgestellt, wie Pubertät für dich gelaufen wäre, wenn du da schon Diabetes gehabt hättest?
Ich glaube, ich wäre so gewesen wie unsere Podcast-Hörerin Corinna, mit der wir ja drüber gesprochen haben, die uns ein bisschen erzählt hat, wie es für sie war als Typ-1erin in der Pubertät. Da hören wir mal nochmal rein.
Das Einzige, was tatsächlich war so zum Ende der Pubertät, wenn man so dann in dieses Erwachsene-Leben reingeht, sag ich mal, da war es einfach nur noch eine Katastrophe. Ich habe keinen Unterzucker mehr gespürt, ich habe keine Überzucker gespürt, der Zucker lief rauf und runter. Ich habe keine Einstimme hingekriegt, damals auch noch ohne Pumpe tatsächlich, ich war noch Penner. Es lief gar nichts mehr. Also das war schon eine Zeit, wo ich dann auch tatsächlich auch mir selber die Vorwürfe gemacht habe, warum klappt es nicht, warum schaffst du es nicht, du bist doch eigentlich sonst immer so gut, du kriegst auch sonst immer alles hin. Wo dann auch eben der Kopf dazu kommt und es war für mich schon schwer, da so als Streberin tatsächlich mir auch mal zu sagen, es läuft jetzt nicht so, wie der Plan ist. Und ja, das war ein bisschen schwer für mich und für meine Eltern natürlich dann auch, weil sie halt gesehen haben, wie ihr Kind halt dann schon zeitweise leidet und da wieder ins Krankenhaus muss und nicht dann am Leben teilnehmen kann. Das war halt dann, ja, zum Teil ein bisschen schwierig dann auch. Aber jetzt ist alles gut und jetzt läuft alles und ich fühle mich wieder wohl.
Und ich glaube, das wäre tatsächlich auch mein Problem gewesen. Also, weil ich weiß ja jetzt schon von mir als Diabetikerin, wie ich so drauf bin und dass ich manchmal ein bisschen zu streng eher zu mir bin, als einfach mal auch mal zu chillen. Wenn ich mir dann noch vorstelle, in der Pubertät irgendwie und auch als Schülerin, da war ich auch immer so sehr, oh nee, ich will bloß immer alles richtig machen, dass mich das, glaube ich, enorm unter Druck gesetzt hätte. Was glaubst du, wie wärst du mit Diabetes gewesen?
Ich weiß gar nicht, weil ich hab schon ziemlich viel Schrott gegessen, schon in der Pubertät. Man lässt sich ja in der Pubertät auch von Promis beeinflussen. Und heutzutage sind es die Influencer, bei uns waren es so die Popstars, ne? Also guck mal, als ich so 10, 12 war, haben die Spice Girls Werbung gemacht für Chupa Chups Lutscher. Wir haben natürlich auch Chupa Chups Lutscher gegessen, ist klar. Britney Spears hat Werbung gemacht für Pepsi. Wir haben natürlich alle Pepsi getrunken. Ne? McDonald's, als ich in der Jugend war, kam dieses Monopoly bei McDonald's auf und jeder wollte irgendwie diese Straßen sammeln.
Ja,
total bescheuert einfach, weil jeder...
Oder dann auch Germany's Next Topmodel immer mit Heidi Klum dann irgendwie bei McDonald's und nach dem Motto, nee, von McDonald's nimmt man ja noch nicht mal zu und selbst die Topmodels essen McDonald's. Also selbst Mädels, die, und das hat man ja oft eben in der Pubertät, dass gerade bei Mädels es viel um Gewicht geht und man sagt, nein, ich will und ich bin vielleicht noch nicht 100% zufrieden. Selbst da war dann so, nee, aber McDonald's lieben alle.
Und irgendwie alle. Bei uns wurden auch diese ganzen Diätprodukte wurden ja bei uns in unserer Jugend, würde ich jetzt mal sagen, Ende der 90er, ja eher von alten Menschen
Ja.
Ne? Also ich meine, die Stars haben Scheiße gegessen, sahen aber immer geil aus. Heutzutage essen die Influencer, sehen die Influencer top aus, aber die haben natürlich direkt den besten Rabattcode für deine Nahrungsergänzungsmittel.
Ich wollte gerade sagen, heute essen sie nicht mehr die Scheiße, sondern machen Werbung für die gesunden Sachen, weil sie eben wissen, so können sie nochmal mehr Kohle dann irgendwie generieren. Ja. Aber guck, Kim, aber ganz ehrlich, dann ist doch gut, dass wir sowas wie Promi Big Brother haben, wo uns Menschen 14 Tage lang Hafertage vorleben.
So. Ja. Ich weiß nicht, ob junge Menschen heutzutage noch Promi Big Brother gucken.
Jeder guckt Promi Big Brother. Ja. Jeder sitzt genauso wie ich 24 Stunden im Livestream.
Jeder aka Freddy. was ich dann aber auch noch so, woran ich mich erinnert hätte, ich habe früher aber auch sehr viel Sport gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das nicht bei mir sowieso verzögert aufgetreten wäre alles, weil ich habe unter der Woche 2 bis 3 Mal Sport gemacht und am Wochenende hatte ich noch im Verein 2 Veranstaltungen, wo ich auch Sport gemacht habe oder zumindest mich einmal warm gelaufen habe. Ich weiß gar nicht, ob das, also wir haben ja auch mal mit der Kati Korn gesprochen, die ja auch Tischtennis viel gespielt hat. Und bei der war das ja wirklich so, dass sie über Monate hinweg ihre Typ-1-Diagnose verschleppt hat, weil die Ärzte nicht davon ausgegangen ist, dass sie Typ 1 hat. Und sie selbst hat gesagt, ja, wahrscheinlich, weil ich viel Sport gemacht habe, konnte ich die Werte auch immer so drücken, dass es irgendwie noch ging. Und ich hätte mir auch passieren können. Weil, wie gesagt, ich habe wirklich viel Sport gemacht damals, weil ich im Verein sehr engagiert war und ja.
Also Pubertät auf jeden Fall für jeden unterschiedliche Herausforderungen. Wir haben auch mal geguckt mit Jens zum Beispiel, das ist ja der Mann von Corinna, der war in seiner Pubertät mit seinem Typ 1 Diabetes ganz anders unterwegs.
Also ich habe das wirklich, das ging bestimmt 2, 3, mindestens 3 Jahre wirklich sehr sträfmütterlich behandelt alles. Messen Fehlanzeige, damals war noch nichts mit CGM, da gab es kein Libre, kein Dexcom, da hieß es blutig messen. Wie ehrlich willst du's?
Ja, so ehrlich wie geht, auch wenn ich schon die Antworten ahne.
Ja, also in der Woche... Worst Case waren vielleicht 2 bis 3 Mal wöchentlich gemessen und gespritzt ins Blaue. Ich muss sagen, ich habe immer gespürt, wie mein Zucker ist und habe dementsprechend reagieren können. Das ist natürlich geschätzt von oben bis unten und spiegelt natürlich auch den HbA1c, der spiegelt es am Ende des Tages wieder. Er war bei mir nie super, super, super schlecht. Also mir begegnen jetzt häufig Patienten, wo ich mir denke, um Gottes Willen, du warst Chorknabe, was die Zahlen angeht. Aber mein großer Vorteil war einfach, ich habe den Unterzucker immer gemerkt, ich habe den Überzucker immer gemerkt. Und ich konnte das auch ohne Messen in einem gewissen Rahmen halten. Leute, die aber eben nicht wahrnehmen können über Unterzucker und kein Gespür dafür haben, ist das, glaube ich, eine ganz arg schwierige Zeit.
Und wenn du dem Jens von damals und auch den Eltern vom Jens von damals jetzt als erwachsener Jens einen Tipp geben könntest, durch diese Pubertät zu kommen, was wär's?
Augen zu, durch und da sein für die Kinder. Ja, ich glaube, mehr kann man nicht machen. Die Menschen, die Kinder sind ganz individuell, die haben ganz verschiedene Bedürfnisse in den Situationen, ein offenes Ohr haben und wenn dann jemand kommt, dann unterstützen.
Am besten unterstützen. Nur manchmal hat man ja als Elternteil so ein bisschen Panik. Man will ja, dass es dem Kind gut geht, wirklich gut. Und manchmal hat man so in der Pubertät den Eindruck, ich rede gegen eine Wand. Deshalb haben wir uns das Ganze mal von einer echten Profi quasi erzählen lassen. Wir wollten von Katja Scharf wissen. Sie ist Kinderärztin und Diabetologin und hat noch ganz, ganz viele andere Jobs, die sie selbst in ihrem Urlaub am Strand mit Sangria in der Hand bestens durchmanagt. Wie können Eltern reagieren, wenn das Kind in die Pubertät kommt und wenn dann wirklich die Konflikte vielleicht mal losgehen mit dem Diabeteswert?
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ihr mich gefragt habt, heute dabei zu sein.
Katja, Diabetes ist ja ein sehr großer Teil deines Berufslebens. Also du bist Oberärztin im Bereich Diabetes, Zusatzqualifikation Kinder- und Jugendmedizin, Ernährungsmedizin, Psychosomatik. Und du hast wissenschaftliche Veröffentlichungen zu dem Thema gemacht. Du hast ein Kinderbuch geschrieben. Du hast ein neues Buch geschrieben. Manchmal hat es mit dem Diabetes nichts zu tun. Und du bist aber auch darüber hinaus noch Coaching. Also man kann sich bei dir bei einem Coaching anmelden, wo es eher so um die Gesamtheit geht. Also nicht nur um den medizinischen Aspekt. Warum setzt du dich so für dieses Thema so ein? Das ist ja wirklich ein sehr großer Teil deines kompletten Lebens, der sich darum dreht.
Ja, ich habe, als ich meine erste Stelle als Ärztin angetreten habe und in der Klinik, in der ich gearbeitet habe, gab es Kinder mit Diabetes. Ich habe halt in der Kinderklinik angefangen. Ich bin ja Kinderärztin, wie du gesagt hast. War das so, dass die Ärzte einen Zettel hatten, da standen Werte drauf und dann hieß es immer, nicht den unerfahrenen Dienst fragen, wenn es irgendwas mit Zucker ist, rufst du den Hintergrund an und der hat dann von der Liste abgelesen, was es zu tun gab. Und ich habe gedacht, das verstehe ich irgendwie nicht. Es hängt doch auch mit Essen und mit anderen Sachen zu tun, von der Tages- und Uhrzeit. Und da fing das an, dass ich dachte, ich würde das gern verstehen, weil Diabetes ist tatsächlich für jeden Mediziner, der zuhört, so dankbar, weil man, wenn man das versteht und weiß, was da los ist, das so hervorragend unterstützen kann in der Therapie. Und in der zweiten Klinik, in der ich war, habe ich ganz viel Glück gehabt, dass ich einen Oberarzt hatte, der diabetologisch eine große Ambulanz hatte und der sofort gewittert hat, ne, da hat jemand Interesse und hat mich da wirklich viel machen lassen. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass es eben viel, viel mehr ist als nur Insulineinstellung und Kohlenhydratberechnung, dass da viel dranhängt. In meinem zweiten Leben habe ich gesagt, würde ich nochmal Psychologie studieren, Psychotherapeutin werden. Und da ist es natürlich super. So schließt sich dann nämlich auch der Kreis zur Coaching-Ausbildung, dass ich gedacht habe, und gerade wenn es vielleicht nicht so rund läuft auf den ersten Blick gefühlt, da fehlt was. Und so habe ich das angefangen und mir macht das einfach wahnsinnig viel Spaß. Ich habe selber keinen Diabetes, aber wie ihr schon gesagt habt, ich betreue viele Kinder und Jugendliche, Familien, sowohl übers Diabetes-Coaching als auch als Ärztin. Und das ist einfach was, das ist mir so eine Herzensangelegenheit, Familien dazu mehr Gelassenheit zu verhelfen, weil ich immer wieder merke, wie viel Stress doch viel Einfluss nimmt und wie man an der Stelle doch ganz viel verändern kann.
Wo wir schon bei Stress sind. Wie viele Stunden hat denn verdammt nochmal dein Tag, Katja?
Mein Tag hat genauso viele Stunden wie eure auch, aber es ist tatsächlich so, dass ich dank der Coaching-Ausbildung gelernt habe, irgendwie anders mich zu fokussieren und es anders zu machen. Also mein Tag ist tatsächlich genauso lang wie jeder andere. Und man muss ja sagen, wenn man Dinge mit Herzblut macht und einem die Spaß machen, also ein Buch zu schreiben, das fühlt sich dann nicht wie Arbeit an. Das machst du dann quasi, während du am Strand bist, mit Freunden und das ist wirklich, das geht bei mir tatsächlich so nebenbei.
Guck mal, während du am Strand bist, schreibst du also ein Buch. Ich hatte jetzt gerade auf Mallorca dann einfach einen Sangria in der Hand. So hat jeder irgendwas, was ihn glücklich macht. Hey, Katja, wir wollen ja in dieser Folge ein bisschen mehr auf Diabetes und Pubertät mal ganz gezielt gucken. Und da sind wir schon beim Punkt, wo eben Diabetes nicht nur mit Zahlen zu tun hat und auch nicht nur mit Essen berechnen, sondern da ist ganz viel auch Hormonelles, was damit reinspielt. Wie würdest du sagen, verändert sich denn die Diabetestherapie eines Jungen oder eines Mädchens, wenn die dann in die Pubertät kommen? Und gibt es da Unterschiede?
Ja, also ganz umfangreiche Frage und es ist eine sehr gute Frage auch für Eltern, die zuhören. In der Pubertät verändert sich ganz, ganz viel, auch wie du gesagt hast, auf hormoneller Ebene. Das ist ähnlich wie bei kleinen Kindern, wenn die wachsen, verändert sich was in der Pubertät kommt. Zum einen nochmal ein Wachstumsspurt und Wachstumshormon wirkt dem Insulin entgegen, das heißt, der Insulinbedarf steigt. Dann hast du das erste Mal Östrogene, Testosteron, mit denen du zu kämpfen hast im wahrsten Sinne des Wortes, weil das ist eben genau der Punkt. Du kannst es nicht immer vorhersagen. Du hast nicht irgendwie auf der Stirn eine Lampe, die da leuchtet. Achtung, Östrogeneinschuss, Vorsicht, ja, jetzt ändert sich was am Insulinbedarf. Du kannst es nicht abschätzen. Und das spielt eben in die Diabetesversorgung zum einen mit rein. Auf der anderen Seite hast du ein Gehirn, was im kompletten Umbau ist. Also es gibt wirklich tolle Aufnahmen von MRT-Bildern, wo du siehst, wie das Gehirn sich entwickelt. Und das Gehirn entwickelt sich, wenn man so will, von hinten nach vorne. Also das Reptiliengehirn, alles, was so spontan und viel erleben und höher, schneller, weiter, alles, was mit Gefühlen zu tun hat, ist eben schon sehr ausgeprägt. Das Frontalhirn, der Teil vorne, unser jüngstes Gehirn, wenn man so will, was mit Denken zu tun hat. Also mit welcher Konsequenz hat eine Handlung, die ich treffe? Wozu führt das, wenn ich meinen Diabetes jetzt nicht versorge? Und das in der Pubertät jemand keine Lust auf Diabetesversorgung hat, ich glaube, das ist naheliegend, ne? Da will man viel mit Freunden machen, da will man was erleben. Und da hast du halt unterschiedliche Puzzlesteine, die das nochmal herausfordernd machen, was nicht heißt, dass man es nicht hinbekommt, weil es gibt Jugendliche, die kriegen das hin. Und der Schlüssel, würde ich sagen, wer kriegt es hin? Jemand, der wirklich eine starke Absicht hat, der ein Ziel hat, und der Unterstützung hat. Also wenn das Familienumfeld mitzieht, wenn Konsequenzen, Bedingungen klar sind, wenn vielleicht auch mal Konsequenzen folgen, die der Jugendliche zwar doof findet, wenn es auch mal Streit darum gibt, aber die Eltern trotzdem durchhalten und den Jugendlichen unterstützen. Und zwar nicht im Sinne von alles verbieten und das sehr klein halten, sondern Verständnis aufbringen und gucken, okay, wann wird es wirklich gefährlich, bedrohlich? Und in dem Moment dann auch einschreiten und sagen, okay, das ist gesundheitsgefährdend, da gibt es bei uns keine Diskussion. Bis zu dem Punkt und nicht weiter. Dann hast du halt diese Möglichkeiten und das ist halt sehr, sehr komplex in der Pubertät. Deshalb kann ich verstehen, dass es sehr emotional ist, das Thema, und dass da viele Fragen auftauchen.
Du hast gerade schon gesagt, das ist so ein bisschen so eine Gratwanderung von eine Grenze setzen und sagen, da diskutieren wir nicht mehr, weil jetzt wird es gesundheitsgefährdend. Und aber auch so ein bisschen loslassen, ne? Weil man ja auch mal weiß, wie das so in der eigenen Pubertät ist. Wir hatten jetzt ganz schön viele Interviews, wo Leute gesagt haben, also um ganz ehrlich zu sein, in der Pubertät habe ich so ein bisschen schleifen lassen. Das ging von so rebellischen Akten, worüber wir noch schmunzeln konnten, so Gummibärchen in die Klinik schmuggeln lassen von Freunden, trotzdem noch einen Softdrink konsumieren. Aber wir hatten ja auch Leute, die richtig Probleme bekommen haben, von zum Beispiel auch Essstörungsproblemen, die dann wirklich auch eine Therapie machen mussten. Wie kann man da als Elternteil sensibel reagieren?
Also du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Man denkt ja immer so, wenn man ein bisschen gelassener ist, verknüpfen viele das mit vernachlässigen. Das ist überhaupt nicht gemeint. Also gelassener Umgang mit dem Diabetes heißt natürlich trotzdem den Diabetes bestmöglich versorgen. Und ich sage extra bestmöglich, weil in der Pubertät wissen wir das auch über HbA1c-Verläufe, die du über Daten angucken kannst. In der Pubertät steigt der an, der bleibt eine Zeit lang höher, eben aus den Gründen. Da wirken andere Hormone mit rein. Da ist eben die Therapiekonsequenz vielleicht nicht mehr ganz so gegeben. Das sind nicht die gefährlichen Dinge. Du hast aber einen anderen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich sowas wie Essstörung. Oder wie ist es, wenn es wirklich gesundheitsgefährdend ist, wenn jemand gar kein Insulin mehr spritzt und in seinem jugendlichen Gehirn eben nicht das Verständnis dafür hat, wie gefährlich das sein kann? Was ich Eltern empfehle, ist tatsächlich offen drüber zu sprechen. Und zwar möglichst vorwurfsfrei, weil dazu neigen wir, ne? Wenn es nicht klappt, wir sind selber gestresst, weil ich kann mir das vorstellen, wenn ich als Elternteil einen Jugendlichen habe, der sich nicht mehr um seinen Diabetes kümmert. Was taucht bei Eltern auf? Angst und Sorge. Das heißt, ich bin selber emotional. Jetzt treffe ich auf einen Jugendlichen, der natürlich beim kleinsten Pieps, du weißt ja manchmal gar nicht, du sagst nur ein Wort und schon gehen die auf 180. Das heißt, das trifft nochmal auf Emotionalität und dann knallt es halt relativ schnell. Das heißt, meine erste Empfehlung, wenn man so will, wäre zu gucken, wie kann ich das möglichst sachlich transportieren? Und zwar wirklich in einem emotionsfreien Modus, ne, das zur Kenntnis nehmen, erstmal selber tief durchatmen, sagen, okay, Gott sei Dank, heute ist nichts passiert. Wenn alle Gemüter sich beruhigt haben, mal zu sagen, ich würde gern was mit dir besprechen und bitte versteh's nicht falsch, wie können wir es beim nächsten Mal ändern? Hast du selber eine Idee? Weil meine Erfahrung ist auch, dass die Jugendlichen oft, auch wenn die rebellieren, nach außen sind die tough, aber innen sind die selber belastet von der Erkrankung, von den Dingen, die passieren. Die finden hohe, niedrige Werte auch nicht super. Nur in der Pubertät ist man halt auch ein bisschen cool, um Hilfe zu fragen und das zuzugeben. Und auch das trifft ja nicht auf alle zu. Es gibt ja Jugendliche, die sich eben sehr gerne unterstützen lassen. Und eher, wenn es wirklich sachlich ist und wenn die Eltern nicht im Vorwurf sind und wenn es wenig Streit darüber gibt, weil man kann ja einen Kriegsschauplatz aus der Diabetesversorgung in der Pubertät machen.
Ja. Wir haben tatsächlich auch die Erfahrung gemacht in unseren Gesprächen, zumindest von der, zum Beispiel von der Podcast-Hörerin Corinna hatten wir gehört, dass sie in ihrer Pubertät extrem streng mit sich war. Was empfiehlst du den Eltern, wie sie da das mitbekommen können? Weil ich stelle mir das so schwer vor. Als Eltern bist du ja einfach froh, guck mal, das Kind kümmert sich, das ist doch super, die hat ihre Werte im Blick, das ist doch toll. Aber vielleicht nehmen es die Kinder zu ernst, in Anführungszeichen. Wie kann man denen da raushelfen?
Ja, es ist ein ganz wichtiges Thema, was du ansprichst, weil gerade das, wo es so überangepasst, ich nenne das immer so überangepasst ist, da fällst du halt nicht drüber, ne? Wenn der Diabetes nicht versorgt ist, da fällt es auf, wenn du Glück hast. Je nachdem, wie die Eltern eben dran sind, dauert es auch manchmal, aber das fällt irgendwie auf. Wenn es läuft, kriegst du den Stress, den die Jugendlichen sich damit machen, nicht mit. Und das hat häufig was mit Persönlichkeit zu tun. Also für mich ist Diabetesversorgung immer gekoppelt an die Persönlichkeit, die du bist. Wenn du perfektionistisch bist, wenn du eben sehr strebsam bist, wenn du dir selber immer viel Stress machst, auch mit anderen Ergebnissen, dann machst du das mit dem Diabetes auch. Und dann kommt eben die Hürde, dass du auf vieles keinen Einfluss hast. Also Stichwort Hormon. Ja, du machst wirklich alles nach Plan, ganz akribisch, ganz vernünftig. Und dann kommt Östrogen und dein Blutzucker geht hoch und du hast alles gemacht. Das ist für einen Perfektionisten nicht auszuhalten, weil der scheitert an seiner Kontrolle. Der will das ja kontrollieren. Das kann er nur nicht kontrollieren. Und da rate ich Eltern eben, sich das Wissen anzueignen, weil das finde ich als Ärztin so interessant, dass das oft gar nicht so bekannt ist. Also es guckt man immer auf Insulin, auf Zucker, auf Kohlenhydrate. Stress kommt mittlerweile, aber diese anderen Hormone sind manchmal gar nicht so präsent in den Aufklärungen und in den Schulungen. Und da einfach wirklich zu gucken, liebe Eltern, was könnte eben drunter liegen? Mal wirklich neutral zu gucken, Vorwurf raus, was ist los? Und dann auch zu sagen, du weißt du was, es muss nicht perfekt laufen. Schnürchentage gibt es nicht. Wir gucken und wirklich sich Ziele zu setzen. Also wie soll es sein? Ist es eben auch okay, wenn es Ausreißer gibt? Weil das ist für jemanden, der sehr, sehr perfektionistisch ist, eben wirklich herausfordernd. Und das sind oft dann auch die Jugendlichen, die eher das Risiko haben, eben Essstörungen zu entwickeln. Weil wie steuern die das dann? Die fangen dann an, das übers Essen zu steuern. Wenn die merken, okay, ich kann es anderweitig nicht regulieren, lasse ich vielleicht Kohlenhydrate weg und hole mir dafür andere Probleme rein. Und deshalb auch da wieder die Empfehlung, je mehr ich als Familie weiß und je mehr ich offen kommuniziere, dass alle den gleichen Stand haben, also dass kein Wissensvorsprung ist. Und wenn es mir dann gelingt, das ganz neutral zu besprechen, zu sagen, okay, wo wollen wir denn hin? Was ist dein Ziel? Was ist unser Ziel als Eltern? Finden wir vielleicht einen Kompromiss? Und deshalb wirklich Appell an die Familie, setzt euch zusammen, definiert eure Ziele klar. Nennt Bedingungen, die es zu erfüllen gibt. Bei manchen Sachen, ne, wenn es gesundheitsgefährdend ist, da wird nicht verhandelt. Da darf ich mir als Elternteil vielleicht auch dann externe Hilfe holen, wenn es gar nicht funktioniert. Und benennt Konsequenzen. Was ist die Konsequenz, wenn Bedingungen nicht eingehalten werden? Weil auch Jugendliche wollen das. Die geben das nicht zu, aber die brauchen auch einen sicheren Rahmen. Und den gebe ich als Familie vor, indem ich eben Bedingungen und Konsequenzen benenne.
Lass uns mal ein bisschen weg von der Elternperspektive, wirklich hin zur Perspektive der jungen Patientinnen und Patienten. Mit was für Vorurteilen sind die in ihrem Alltag, wegen ihrer Krankheit konfrontiert? Was hörst du da?
Ganz unterschiedlich. Zum einen ist ein Vorteil, Jugendliche kümmern sich sowieso nicht, was nicht stimmt, weil es gibt Jugendliche, die kümmern sich durchaus sehr gut. Dann ist es häufig so, dass in der Schule, also Schule darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, was Jugendliche da hören. Ne? Ach ja, du Junkie oder ne, dann, also viele wollen ja nicht spritzen, weil sie Sprüche hören. Und auch da versuche ich in den Coachings immer die Jugendlichen zu bestärken, weil es gibt Jugendliche, die hören sich das an denen prallt das ab. Da ist das egal. Und andere fühlen sich damit dann nicht gut oder fühlen sich angegriffen. Und das ist tatsächlich so. Es hat immer was mit dir als Persönlichkeit zu tun. Wenn du ein unsicherer Jugendlicher bist, und viele Jugendliche sind das, weil es passiert einfach viel im Leben. Ja, du musst eine Perspektive planen, hast unglaublich viele Ansprüche von außen. Was ich dann immer den Jugendlichen rate, ist, mal weg von den Ansprüchen von außen bei sich zu bleiben und wirklich zu gucken, was will ich eigentlich? Und wenn du das nicht glaubst, was der andere dir sagt, dann hat es eben auch nicht so viel Einfluss auf das, was du denkst und fühlst. Und es hat wirklich gerade bei Jugendlichen ganz viel mit Gefühlen und Gedanken, die sich machen, zu tun. Und du hast ja nochmal gefragt, welche Vorurteile sind das sonst noch? Also Vorurteile, ne, von den Seiten der Jugendlichen. Ja, ich kann das sowieso nicht. Ich bin nicht gut genug dafür. Ganz oft auch so die Frage, warum hat mich das getroffen? Ich bin irgendwie nicht so viel wert. Das kriegst du aber wirklich nur raus, wenn du mal nachfragst. Und mich hat das manchmal entsetzt, wenn ich gefragt habe, was denkst du wirklich über Diabetes und was denkst du darüber, dass du das hast? Da fließt schon mal die ein oder andere Träne. Und das auch im Hinterkopf zu haben, dass Jugendliche ja auch nicht nur Opportunisten sind, die gegen alles sind, sondern dass das Handeln auch eine Ursache hat und Gründe hat, einfach mal nachzufragen, du, wie geht's denn dir eigentlich wirklich damit?
Jetzt haben wir auch eine sehr junge Hörerin, die Noni, die hat uns geschrieben, sie wird häufig in der Schule darauf angesprochen, er ist doch toll mit Typ 1, du kannst alles essen und du wirst sogar dünner. Wie kann sie da denn so drauf reagieren?
Also schwierig ist, wie kann sie reagieren, weil das auch wieder eine Typfrage ist. Aber was man machen könnte, einfach, ich bin ja Freund von Gegenfragen, zu sagen, das ist interessant, wie kommst du eigentlich darauf? Also wir können gerne mal einen Tag tauschen. Weil das ist natürlich, der andere sieht das aus der Perspektive. Und gerade bei Mädchen, wo es ja viel um Gewicht geht in der Pubertät, ist das schon auch ein Risiko, was man meiner Meinung nach nicht vernachlässigen darf. Wo es darum geht, okay, wie nehme ich Gewicht ab? Die kommen ja auf die verrücktesten Ideen. Ich werde keine benennen, damit nicht irgendeiner Ideen aufschreibt. Aber
Nein,
es
bitte
gibt
nicht.
unterschiedliche Methoden. Und beim Diabetes ist es natürlich so, wenn der Zucker hoch ist und du die Kohlenhydrate nicht verwerten kannst und du in die Azidose im schlimmsten Fall gerätst, Ketose reicht ja schon, dann nimmst du ab. Das ist der klassische Diäteffekt. Und dann hinzugehen und zu sagen, du weißt du was, ich wäre es lieber los, als dass ich hier Gewicht verliere. Also auch da offen zu kommunizieren und wenn sie zuhört, einfach auch zu gucken, das ist Unwissenheit. Das ist schlicht und ergreifend Unwissenheit auf der anderen Seite, weil natürlich sieht jemand, der Diabetes nicht kennt, eher die Vorteile. Du kannst im Unterricht immer essen, du kannst immer messen, du kannst immer trinken. Nur dann mal zu sagen, du ja, und dafür aber zu tauschen, ein Leben lang auf Essen zu achten, darauf zu achten, wie ich meinen Tag plane, darauf zu achten, was ich dabei habe, Ist es das wirklich wert?
Wie ist es denn bei euch im Klinikalltag tatsächlich mit Patientinnen und Patienten, die akut eingeliefert werden? Was sind da die Beweggründe? Wir haben ja mal eine Folge gemacht zum Thema Diabetes und Alkohol. Und da wurde schnell deutlich, dass gerade Alkohol, vor allen Dingen auch bei jungen Leuten, die sich vielleicht noch nicht so da ausgetobt haben, sich noch nicht so auskennen, zum richtigen Problem werden kann.
Ja, definitiv. Also Akutaufnahmen sind Ketoazidosen aus unterschiedlichen Gründen, mal ein Magen-Darm-Infekt oder wirklich lange Zeit nicht angepasst, eben auf hormonelle Sachen oder sonstiges. Schwere Hypoglykämien, Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank, sehr, sehr, sehr selten, kann ich an der Hand abzählen über die letzten 20 Jahre. Alkohol ist schon eher so ein Thema. Denn die Gefahr ist, oder ich sage mal so, das Risiko ist wieder die unzureichende Schulung. Wir schulen unsere Jugendlichen sehr genau. Wir sagen, es ist ja, ich sage mal, schönreden zu sagen, Jugendliche mit Diabetes trinken weniger Alkohol als die anderen. Das tun sie ja auch. Und das Thema auszuklammern hat eher die Gefahr, dass sie dann nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen, wenn was auftritt. Wichtig ist da wirklich aufzuklären und eben immer dran zu erinnern, Alkohol hat Einfluss auf die Leber. Die Leber ist mit der Alkoholentgiftung beschäftigt. Und wenn ich unter Zucker, kann die Leber nicht zwei Sachen. Und deren Hauptaufgabe ist Gift aus dem Körper. Was sie nicht mehr macht, Glukagon bereitzustellen, um den Blutzucker ansteigen zu lassen. Und die Gefahr auf Partys ist oft, deshalb immer der Rat an Jugendliche, wenn ihr unterwegs seid, sagt ein, zwei Freunden, dass ihr Diabetes habt, dass wenn irgendwas ist, dass ihr den Zucker mal kontrolliert. Die meisten haben ja einen Sensor, da musst du ja mittlerweile nur noch drauf gucken. Wenn einer keinen Sensor hat, dann den Zucker zu messen. Weil was passiert bei Alkohol? Du bist verwirrt, du bist komisch, du bist müde, du schläfst vielleicht in der Ecke ein. Alle denken, ah ja, ja, der ist ja betrunken, wie vielleicht ein paar andere auch. Dass da einfach klar ist, nee, da gibt es noch was Zusätzliches zu beachten. Gerade beim Thema Alkohol kann das dann wirklich gefährlich sein, weil du gerade bei Unterzuckerung und auch nachanhaltende Unterzuckerung, ne, über die Nacht erstmal alles gut, Zucker ist wieder im Lot und dann treten Stunden später Unterzuckerung auf. Da wieder, liebe Eltern, guckt einmal nach und zwar nicht im Vorwurf, du hast getrunken, sondern einfach, okay, was ist jetzt wichtig? Es ist wichtig, dass keine lebensgefährliche Situation auftritt. Dann kann man hinterher immer noch überlegen, was hat dazu geführt? Wie machen wir das beim nächsten Mal anders? Weil natürlich wird jemand auch wieder trinken.
Ja, eine Bekannte von mir hat erzählt, deren Tochter ist jetzt 16, ist Typ 1erin und die darf Alkohol trinken, weil die Mutter eben auch weiß, verbieten bringt nichts. Und der Deal ist aber zwischen den beiden, wenn sie nur ein bisschen was trinkt, dann darf sie auch bei einer Freundin übernachten. Wenn sie sich richtig betrinken will, dann muss sie nach Hause kommen, weil dann muss nämlich die Mutter in Reichweite sein, um nachts tatsächlich mal zu gucken, wie es aussieht.
Ja, und das ist super, weil du sprichst gerade ein super Beispiel an, wie du das nämlich machen kannst. Bedingungen, Konsequenzen.
Jetzt ist auch das in letzter Zeit das Thema groß geworden, dass bereits Kinder und Jugendliche auch Typ 2 entwickeln können. Und eine Präventionsmaßnahme von Seiten der Politik ist jetzt, dass man ein Werbeverbot für ungesunde Produkte, also Produkte unter anderem mit viel Zucker, einführt. Macht das aus deiner Sicht Sinn?
Ja, also das macht Sinn. Und mir fällt da gerade ein, ich komme auch gleich dazu, warum das für mich Sinn macht. Mir fällt da aber nämlich gerade noch ein, weil das ist auch ein Vorurteil, mit dem die zu kämpfen haben, gerade Kinder und Jugendliche mit Typ 1 Diabetes. Es ist gut, dass ihr das nochmal unterscheidet jetzt auch an der Stelle, weil wir haben es jetzt viel über Typ 1 Diabetes gesprochen. Bei Typ 1 Diabetes ist keiner schuld, weil er zu viel Zucker zu sich genommen hat oder ungesund gegessen hat. Das ist eine Autoimmunerkrankung, das ist eine Veranlagung, dann kommt irgendwas dazu, irgendein Trigger, wo heute noch nicht mal klar ist, was es dann unbedingt immer sein muss, ein Virusinfekt, Stress, was auch immer das war. Das ist auch eines der Vorurteile, wo man gut mit aufräumen kann. Es hat niemand Schuld und was falsch gemacht. Beim Typ 2 Diabetes würde ich auch sagen, es macht, hat keiner Schuld oder macht irgendwas falsch. Natürlich ist es auch eine Frage des Wissens, der Aufklärung und der Anwendung. Was ich aber machen kann, wir wissen, dass Typ 2 Diabetes mit einer Insulinresistenz, also Insulin wirkt nicht mehr so gut und Gewicht zu tun hat und gerade viele Produkte, die Kinder und Jugendliche zu sich nehmen, sind eben doch Fastfood-Produkte. Die sind schnell verfügbar, die sind dummerweise auch noch oft billiger als die anderen. Also manchmal wundere ich mich, dass eine Cola und eine Fanta günstiger ist als ein Wasser. Das heißt, natürlich gucken die aufs Taschengeld, dann schmeckt es auch noch besser und irgendwann bist du im Automatismus und in der Gewohnheit. Und deshalb macht so ein Werbeverbot für mich Sinn, weil Werbung sogar oder geht sehr aufs Unbewusste, aufs Unterbewusste. Ne? Wenn man mal so Werbung guckt, wundert man sich ja manchmal, wo plötzlich dann wieder Sachen auftauchen, wenn du über die Straße läufst und denkst, komisch, wo kommt das her? Und da Zucker einzuschränken, macht meiner Meinung nach schon Sinn, weil du kannst ja, wenn du Zucker brauchst, immer noch an Zucker kommen. Es ist ja nicht so, dass Zucker verbannt wird. Nur Zucker zu reduzieren würde schon im Hinblick auf Prävention, Typ 2 Diabetes, Kinder und Jugendliche, das geht ja bei den Vorschulkindern im Grunde los mit den Gewichtskurven? Macht das Sinn?
Von den Diabetespatientinnen und Patienten, die du kennenlernst im Krankenhaus oder auch im Coaching, was würdest du denn sagen, wer sind da die jüngsten Typ 2er? In welchem Alter fängt das an?
Also die jüngsten, die wir in der Klinik haben, waren tatsächlich so 11, 12. Und ich glaube, das sind nicht die Typ 2er, die Typ 2er bleiben, weil wir haben ja vorhin, wir sprechen ja auch heute über Pubertät und Pubertät spielt eine Rolle, weil in der Pubertät hast du automatisch eine Insulinresistenz, weil du andere Hormone produzierst. Wachstumsspurt hatten wir gesagt, Östrogene, Testosteron. Stress, ja, also es passiert viel, es gibt viel und das sind alles Hormone, die wirken dem Insulin entgegen. Das heißt, du brauchst mehr Insulin. Das macht dann häufig auch wieder mehr Hunger, anderes Essverhalten. Dann kommt noch dazu, dass Jugendliche, ne, haben wir gerade schon gesagt, eher dann vielleicht, wenn sie mit Freunden unterwegs sind, dann doch zum Junkfood, ne? Also wenn du mal guckst, bei McDonald's, da holt sich keiner einen Salat.
Doch, es gibt immer so Leute, die holen sich einen Salat, aber dann denke ich mir immer, dann habt ihr halt McDonald's nicht verstanden.
Ja, oder so. Ja, aber hast du mal.
Wobei ich das ja mal eine Zeit lang gemacht habe, weil das tatsächlich eine gute Alternative ist, wenn du eine Typ 2 Diät machst und zu sagen, ich esse einen Burger, aber ich esse den Salat dabei. So.
Ja, auch cool. Auch cool. Nee, und das sind halt die Sachen. Und deshalb ist das, glaube ich, das Alter, wo die Diagnose gestellt wird, wo du aber auch weißt, bei einigen ist es eine Insulinresistenz, der HbA1c steigt an, das geht auch wieder weg. Das ist ja die gute Nachricht, dass man auch immer, also ich bin ja mal Freund von finde das Gute in allem, dass man da auch gucken kann und dass du auch Möglichkeiten hast und sagen kannst, ja, und wenn das jetzt so ist, wie können wir gegenwirken? Ja, was können wir tun? Und da ist wieder die Frage, was wollen wir? Also brauchst du ein Ziel, ne? Wenn wir, sagen wir, ein gesundes, vitales Leben ohne Diabetes, was gibt es dann jetzt zu tun? Was, an welcher Schraube können wir jetzt drehen? Und da gibt es ja unterschiedliche Sachen, ohne dass du direkt alles verbieten musst. Das heißt nicht, dass ihr irgendwas vernachlässigt und ihr seid eh großartig, wie ihr seid.
Ach, vielen Dank dir, Katja. Das war ein richtig schönes Schlusswort. Und das Schönste ist, dass wenn wir alle irgendwann mal wieder faul am Strand liegen und uns die Sangria reinkippen, wir daran denken, guck mal, die Katja, die wird jetzt schnell noch das 73. Buch schreiben. Also du bist
und ich hätte trotzdem den Sangria in der Hand. Ich danke euch. Macht's gut.
Dankeschön.
Ich fand ja noch eine Zahl ganz spannend, die ich entdeckt habe. Und zwar im Podcast Diab Info. Das ist ein Podcast von mehreren Diabeteszentren, die sich zusammengetan haben, die immer so kurze Folgen haben, so 10, 12 Minuten, wo sie mit einer Expertin, einem Experten über einen Diabetesbereich sprechen. Und da gibt es eine Folge auch zum Thema Diabetes und Pubertät. Und da hat die Expertin gesagt, dass tatsächlich diese Extremfälle in der Pubertät von Kindern mit Diabetes, die wirklich sagen, ich mache jetzt bewusst Dinge falsch in meinem Diabetesmanagement, um zu rebellieren. Ich werde jetzt bewusst meinen Diabetes vernachlässigen, weil ich keinen Bock drauf habe oder auch keinen Bock auf meine Eltern habe und so. Da sagte sie, das sind tatsächlich auch nur in Anführungszeichen 20% der Kinder mit Diabetes. Sie sagte, bei allen anderen Jugendlichen ist es so halt wie bei jedem Menschen in der Pubertät. Natürlich gibt es da auch mal Struggle, aber das liegt auch nicht unbedingt am Diabetes.
Und was ich sehr beruhigend fand, was die Katja erzählt hat, dass ja wirklich Menschen mit Unterzuckerung sehr selten mittlerweile, also von ihrer Erfahrung mit einer starken Unterzuckerung kommen sehr wenig junge Menschen ins Krankenhaus. Das ist doch schon mal gut, dass uns die Sensortechnik da in den letzten paar Jahren so ein bisschen aus den Zahlen geholfen hat.
Was tatsächlich die Expertin aus dem Diab-Info-Podcast noch empfohlen hat, war regelmäßige Schulungen. Und das ist ja auch das, was man bei Katja auch rausgehört hat, so dieses zum Beginn der Pubertät vielleicht nochmal sogar auch extra schulen, hat die Expertin gesagt. Also da nochmal, auch wenn man eigentlich denkt, man weiß schon alles zum Thema Diabetes, da kommen eben nochmal so andere Aspekte mit rein, eben wie Hormonumstellung und eben Alkohol und Feiern und alles Mögliche, dass man da dann vielleicht nochmal eine extra Schulung einlegt. Und die Expertin hat natürlich auch gesagt, genau wie Katja, relaxed sein. Also auch mal 5 Grad sein lassen und es muss nicht alles perfekt sein. Ich habe auch eine Quelle gefunden, die sagt, bei Jugendlichen mit Typ 1 Diabetes ist der HbA1c zwischen 8,4 und 9,3% im Schnitt. Und das ist ja auch das, was Katja gesagt hat, der HbA1c steigt da einfach, egal bei welchem Jugendlichen. Und da muss man dann auch einfach mal ein bisschen vom Gas runtergehen quasi.
Was ihr aber schon mal machen könnt, ist im Laufe der Pubertät alle Unterlagen gut zusammenhalten. Denn viele
Kinder und Jugendliche haben ein Problem, wenn es vom Kinderarzt zum Hausarzt geht. Der Kinderarzt, der steht ja zumindest Kassenpatienten bis zum 18. Lebensjahr zu. Danach wird er meistens nicht mehr von der Kasse übernommen. Man kann es noch verlängern lassen, aber das machen die wenigsten. Und dann geht der Wechsel zum Hausarzt los. Beziehungsweise bei den Leuten, die das Glück haben, bei einem Kinderdiabetologen im Behandeln zu sein, geht der Wechsel dann zum Erwachsenendiabetologen über. Und damit die genau wissen, was ist eure Therapie, was hat was gebracht, warum nimmt das Kind das eine Insulin nicht mehr, warum haben wir uns gegen die Pumpe entschieden, sammelt das alles, damit einfach dieser Übergang besonders gut funktioniert. Manche Krankenkassen bieten auch an, die sogenannte Transition, das heißt wirklich offiziell so, vom Kinder zum Hausarzt mit zu organisieren und so ein bisschen abzuchecken, wo ist jetzt bei eurem Wohnort der gute Facharzt? Wie kann man da am besten die Kommunikation zwischen den Ärzten herstellen und so weiter und so fort?
Also, das ganz viele Tipps zum Thema Diabetes und Pubertät. Letzte Hausaufgabe noch für dich, Kimi, bis zur nächsten Woche dann aber wirklich mal bei Promi Big Brother, ne? Oh Gott, du machst schon die großen Augen.
Wie gesagt, in den nächsten Tagen, Freddy, kommt meine Schwiegermutter. Da ist erstmal hier kochen, 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 backen, backen, backen angesagt.
Aber dann hast du doch vielleicht endlich ein bisschen Zeit auch mal wieder für dich. Das ist
ich
ja auch.
Ich habe Zeit, Me-Time. Mich zusammenzureißen. Ich bin hier wenige, weißt du, was für einen Appetit ich habe auf diese geilen Weihnachtskekse? Ich werde die ganze Zeit nur daneben stehen, sehen, wie mein Kind davon abhalten, sich Teig in den Mund zu stopfen und die ganze Zeit innerlich bei meinem Deck. Ich will auch Teig fressen.
So, und deswegen, aber Kim, dann nochmal, gerade dann musst du dir jetzt Promi Big Brother den Livestream angucken, wo die sich wirklich den ganzen Tag eben nur von Hafer ernähren. Da wirst du nicht neidisch, da hat man null Futterneid. Im Gegenteil, da bist du stolz, wenn du mit Knäckebrot auf der Couch sitzt und denkst dir, ja, guck mal, geil, ich habe wenigstens hier ein bisschen Crunch.
Naja, ich weiß nicht. Ich hätte lieber Plätzchen-Crunch.
Ja, dann musst du jetzt in den Pennymarkt und dir für 1 Euro Toast-Ketchup und den Crunch holen.
Was?
Ja, das ist Promi-Big Brother. Also alle Promi-Big-Brother-Fans haben es jetzt verstanden.
Okay.
Du bist wirklich, also bei diesem Thema bist du
raus. Ich bin da raus. Seit Jahren.
Was machen wir eigentlich nächste Folge?
Wir hatten noch eine Auswahl zwischen entweder Diabetes und Stigma oder unsere Verschwörungs-Kardashians-Folge.
Das überlegen wir uns noch.
Das überlegen wir uns noch. Wenn ich dem Plätzchenteich widerstehen konnte.
Als Belohnung darfst du dir dann ein Thema aussuchen. Leute, habt eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche. Kim, viele Grüße an die Schwiegermama. Tschüssi.
Ciao.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns.